Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Freitag, den 17. März. Heute geht's bei uns um Folgendes.
Der Präsident bemüht sich seit seinem Wahlkampf eigentlich darum, ein neues Narrativ einzuführen, in dem die ganze Komplexität der Konflikte und der Kriminalität in allereinfachster Schwarz-Weiß-Logik aufgemalt ist.
Rodrigo Dutertes Politik ist mehr als nur ein skrupelloser Anti-Drogenkrieg. Warum der von Europa geächtete philippinische Präsident in der eigenen Bevölkerung so viel Rückhalt genießt. Dann, die Bieler Rockband Death by Chocolate hat sich für ihr drittes Album Unterstützung beim preisgekrönten US-Produzenten Vince Powell geholt. Eine weiße Entscheidung, zumindest mehrheitlich. Und im Radioblog spricht sich Guy Kneter gegen Fusionierungen von KünstlerInnenverbänden aus. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zu den aktuellen Meldungen des Tages heute von und mit Wilma Rall.
Die Berner Grünliberalen machen Christoph Lech das Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland streitig. Claude Grosjean kandidiert für die Wahlen am 21. Mai, wie er in einer Mitteilung schreibt. Grosjean argumentiert, Christoph Lerch handle streng nach den Buchstaben des Gesetzes, dabei komme aber die politische Dimension des Amtes zu kurz und die Bürgernähe. Wie Lerch ist auch Grosjean von Haus aus Jurist, derzeit arbeitet er im Kader der eidgenössischen Steuerverwaltung. Nach langer Zitterpartie hat es die AHV-Reform nun doch durchs Parlament geschafft. Nach dem Ständerat hat gestern Nachmittag auch der Nationalrat dem Vorschlag der Einigungskonferenz zugestimmt. Die Abstimmung fiel knapp aus, jetzt kommt noch das Volk zum Zug. Zu den wichtigsten Änderungen gehören, dass das Frauenrentenalter erhöht wird auf 65 Jahre. Der Umwandlungssatz in der obligatorischen beruflichen Vorsorge wird gesenkt von 6,8 auf 6%. Dadurch sinken die Pensionskassenrenten um 12%. Kompensiert wird das, indem ab 2019 die AHV-Rente um 70 Franken ansteigt. Überraschend und deutlich sprach sich der Ständerat für ein Lobbyistenregister aus, entgegen der Meinung seiner vorberatenden Kommission. Die Kommission wollte die parlamentarische Initiative für ein Lobbyregister abschreiben und muss nun nochmals über die Bücher. Der Ständerat ließ das Argument nicht gelten, die Umsetzungsvorschläge seien zu kompliziert. Ziel ist das heutige System, wo alle ParlamentarierInnen zwei Gäste quasi anonym einladen können, zu ersetzen durch ein transparentes Akkreditierungssystem. Mindestens 150 AnarchistInnen und andere AktivistInnen wurden verhaftet an regierungskritischen Protesten in Weißrussland. Seit einem Monat schon wird demonstriert gegen das Regime des autoritären Machthabers Lukaschenko. Zuerst ging es um ein Dekret, das Arbeitslose zu einer Steuer zwang. Inzwischen ist die Regierung zwar zurückgekrebst, die Proteste aber gehen weiter, nun mit der Forderung, dass die Regierung zurücktritt. Das Regime von Lukaschenko ist eines der autoritärsten in ganz Europa. Es gibt praktisch keine Presse-, Meinungs- und Wahlfreiheit. Lukaschenko ist seit 23 Jahren in Weißrussland an der Macht. Und noch zum Wetter. Morgen Samstag regnet es den ganzen Tag bei weniger frühlingshaften 7 Grad. Sonntag ist es bewölkt, am Nachmittag voraussichtlich trocken bei 12 Grad. Die nächste Woche beginnt freundlich bei 16 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Rodrigo Dutertes Anti-Drogenkrieg hat bereits 8000 Menschenleben gefordert. Der philippinische Präsident greift zu Holzhackermethoden, wenn es darum geht, seine Ziele zu erreichen. Bei Amtsantritt Mitte letzten Jahres hatte er offen dazu aufgerufen, Kriminelle und Drogenabhängige zu töten. Und der Präsident hält sein Versprechen. Was in Europa für Entsetzen sorgt, wird auf den Philippinen von breiten Teilen der Bevölkerung unterstützt. Warum das so ist, das fragte Wilma Rall, die Journalistin und ehemalige Infopraktikantin Lydia Huckebrink, die seit einigen Monaten auf den Philippinen weilt.
Also um Duterte und seine Politik zu verstehen, um zu verstehen, warum so viele Menschen so viele Hoffnungen auf ihn setzen, ist es auch ganz wichtig, die Konflikte zu verstehen, die es in den Philippinen gibt. Es gibt unglaublich viele Rohstoffe und es ist auch ein Land mit großem touristischen Potenzial. Aber das meiste Geld kommt bei den Menschen nicht an, sondern bleibt in Manila, in der Hauptstadtregion, während andere Regionen in den Philippinen verarmen. Vor allem die Region Mindanao, die als das Armenhaus von den Philippinen gilt. Und die Menschen sind einfach müde. Sie sehnen sich nach Frieden, sie sehnen sich nach Entwicklung und sie wissen auch, dass nachhaltiger Frieden und wirtschaftlicher Aufschwung sich eben gegenseitig bedingen.
Du selber, Lydia Huckebrink, bist derzeit auf Mindanao, der zweitgrößten Insel auf den Philippinen. Mindanao gilt als gefährliche Konfliktregion. TouristInnen wird davon abgeraten, die Insel zu besuchen. Was schwelen dort für Konflikte?
Es gibt in Mindanao wirklich absolute No-Go-Areas, wo nicht nur westliche weiße Touristen nicht hingehen können, sondern auch die philippinische Bevölkerung sich nicht hintraut. In Mindanao sind die Konflikte sehr vielfältig. Zum Beispiel im Westen von Mindanao gibt es den sogenannten Bangsamoro-Konflikt, wo die muslimische Mehrheitsbevölkerung schon seit Jahrzehnten für Autonomie kämpft. Und in diesem Autonomiekampf haben sich ziemlich viele extremistische Splittergruppen abgespalten. So gibt es im äußersten Westen von Mindanao zum Beispiel die Abu Sayyaf-Gruppe, die auch immer wieder in westlichen Medien von sich reden macht, weil sie eben ein Einkommen darin bestreitet, westliche Touristen zu entführen und dann Lösegeld zu erpressen. Und gleichzeitig gibt es im Osten einen ganz anderen Konfliktherd, wo kommunistische Rebellen gegen Regierungstruppen kämpfen. Auch dieser Konflikt ist jetzt schon 50 Jahre alt. Und was da noch hinzukommt, was ja auch sehr üblich ist für viele Konfliktregionen, ist, dass Mindanao sehr reich an Bodenschätzen ist. Es hat hier in dieser Region in den letzten Jahren einen regelrechten Ausverkauf des Landes gegeben und hat viele indigene Gemeinden ihrer Lebensgrundlage beraubt.
Diese Konflikte zu lösen, das erhofft sich nun die philippinische Bevölkerung vom aktuellen Präsidenten Rodrigo Duterte. Warum aber soll gerade er fähiger sein als seine Vorgänger?
Also Präsident Rodrigo Duterte kommt aus Mindanao und allein das beschert ihm schon eine riesige Portion Glaubwürdigkeit in der Bevölkerung. Er ist der erste Präsident in der Geschichte der Philippinen, der nicht aus den alteingesessenen Familienclans aus Manila kommt, sondern er kommt aus Mindanao, also aus der Konfliktregion selbst und gilt deswegen als nicht korrumpierbar und gilt deswegen auch als kompetent, mit den Rebellengruppen glaubwürdig zu verhandeln. Was Duterte auch pflegt, ist ein ganz neuer Politikstil, der sich völlig von seinen Vorgängern unterscheidet. Zum Beispiel, dass er den Amerikanern, die die ehemalige Kolonialmacht sind, auf den Philippinen nicht nach den Mund redet, sondern dass er sich ganz offen mit denen anlegt und auch mit anderen westlichen Würdenträgern. Das gab es in den Philippinen noch nie, das ist ganz neu. Ich halte mich gerade in der Stadt Davao auf, das ist die Hauptstadt in der Konfliktregion Mindanao und Davao ist einer der ganz wenigen Orte in Mindanao, die als sicher gelten. Und das war nicht immer so, denn in den 80er Jahren war hier in dieser Stadt die Frontline zwischen den Rebellengruppen, den Regierungstruppen und den militanten Bürgerwehren. Also hier wurde Tag und Nacht geschossen. Und Davao heute ist eine der sichersten Städte. Duterte war in dieser Stadt 30 Jahre lang Bürgermeister. Er schreibt sich diese Entwicklung von Davao eben auf die eigene Fahne. Und die Menschen hier in Davao stehen auch ganz geschlossen hinter dem Präsidenten. Also wenn man hier durch die Straßen läuft, sieht man überall das Konterfei von Präsident Duterte auf Postern, die in Lebensmittelläden hängen. Man sieht sein Gesicht in öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Menschen tragen Armbändchen und die Leute erhoffen sich eben auch, dass er das jetzt auch mit dem Rest des Landes schaffen wird.
Rodrigo Duterte genoss ja schon als Bürgermeister den Ruf, mit ziemlich skrupellosen Mitteln vorzugehen, um die Kriminalität zu senken, um für mehr Sicherheit in der Bevölkerung zu sorgen. Landesweit geht er nun mit ähnlichen Mitteln vor. Seit Amtsantritt im Juli letzten Jahres sind über 8000 Menschen umgekommen. Wie muss man sich das vorstellen?
Also der große Anti-Drogen-Kampf spielt sich vor allem in der Metropole Manila ab und da natürlich in den Slums. Das heißt also, dass der Rest der Bevölkerung gar nicht so viel vom Anti-Drogen-Krieg mitbekommt und dass die Opfer tatsächlich die schwächsten Glieder der Gesellschaft sind. Man muss sich das so vorstellen, dass wirklich Polizeieinheiten oder auch Todesschwadronen nachts durch die Slums ziehen und Menschen töten. Ohne Anklage, ohne Gerichtsverfahren, also ohne jeglichen juristischen Prozess. Das ist einfach so, dass jeder behaupten kann, das Opfer sei in Drogenkriminalität verwickelt gewesen. Man muss nur bei der Leiche ein Säckchen Drogen platzieren und schon hat man einen Drogenkriminalisten geschaffen. Oder man stellt einfach ein Schild auf, auf dem Drogendealer steht. Das reicht schon.
Wie aber ist es möglich, dass ein so großer Teil der philippinischen Bevölkerung diese willkürlichen repressiven Methoden unterstützt oder zumindest toleriert?
Einerseits ist es sicher so, dass die Bevölkerung nach so vielen Jahren des Bürgerkriegs und der Konflikte andere Prioritäten hat als Menschenrechte. Und das ist Sicherheit und Stabilität. Und andererseits hat der Präsident es natürlich auch geschafft, dieses Sicherheitsbestreben der Bevölkerung auszuschlachten in seiner Propaganda, in seiner populistischen Rhetorik. Der Präsident hat bemüht sich seit seinem Wahlkampf eigentlich darum, ein neues Narrativ einzuführen, in dem die ganze Komplexität der Konflikte und der Kriminalität in allereinfachster Schwarz-Weiß-Logik aufgemalt ist. Da inszeniert sich der Präsident als Rächer der Guten und Ehrlichen, der hart durchgreift und schnelle Erfolge aufweist und die Opfer des Drogenkrieges, also die angeblich Kriminellen, die angeblich Drogensüchtigen, werden regelrecht entmenschlicht. Dass dabei auch Unschuldige unter die Räder geraten, das nehmen die meisten hier in Kauf oder tun es sogar als Propaganda der Gegner ab.
Gibt es denn auch Widerstand in der Bevölkerung gegen die Politik des philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte?
Natürlich gibt es auch Widerstand, aber man muss sagen, dass die Menschenrechtsaktivistinnen, die sich offen gegen den Antidrogenkrieg aussprechen, eine ganz kleine Minderheit sind. Und ich glaube, dass viele einfach Angst haben, selbst auf die Abschussliste zu geraten. Das Problem ist, dass es nicht gerade zur demokratischen Kultur hier in den Philippinen gehört, einem demokratisch gewählten Präsidenten offen zu widersprechen. Loyalität ist hier ein ganz großer Begriff und deswegen traut man sich jetzt nicht offen zu widersprechen, weil das halt ziemlich schnell als Verrat gilt. Und eben halt gilt halt auch nach wie vor, dass viele Menschen Duterte den harten Kurs gegen die Drogenkriminalität verzeihen, weil er eben auch andere Sachen für das Land tut, die den Menschen ihm sehr hoch anrechnen.
In den westlichen Medien liest man eigentlich nur von Dutertes brutalem Anti-Drogenkrieg. In welchen anderen politischen Bereichen gab es denn Veränderungen, seit er an der Macht ist?
Sein großes Wahlversprechen ist neben der Ausrottung der Kriminalität durch Drogen Frieden in Mindanao herzustellen. Und da ist auch schon einiges passiert. So wurden Friedensverhandlungen mit den linken Rebellengruppen wieder aufgenommen, zum Beispiel auch wenn diese gerade wieder in Stocken geraten sind. Und auch hat das neue Umweltministerium den internationalen Bergbauunternehmen, die in Mindanao ja sehr präsent sind, den Kampf angesagt. So müssen sich alle Bergminen neu den Umweltstandardprüfungen unterziehen. Und daraufhin hat die Ministerin etliche schließen lassen. Also was hier passiert, ist gerade ein brandheißer Machtkampf zwischen der Umweltministerin und der internationalen Bergbaulobby auf der anderen Seite, die Ministerin extrem unter Druck setzen. Und noch hält sie den Druck stand, aber wenn man versteht, wie in den Philippinen Interessen durchgesetzt werden, möchte man sich gar nicht ausmalen, was da im Hintergrund alles passieren könnte.
Lydia Huckebrink ist Journalistin und ehemalige Infopraktikantin und weilt seit einigen Monaten auf den Philippinen. Gestern hat die Opposition auf den Philippinen einen formalen Vorstoß gegen Rodrigo Duterte eingereicht. Dieser beantragt beim Kongress die Amtsenthebung des Präsidenten. Ein Drittel der Kongressabgeordneten müssen diesem Antrag zustimmen. Danach würde im Senat verhandelt werden.
Radio Info. Kultur.
Die Musik im Allgemeinen und die Rockmusik im Speziellen ist ein hartes Pflaster. Schweizweit gibt es nur ein paar wenige Glückliche, die auch wirklich von der Rockmusik leben können. Eine traurige Konsequenz davon ist, dass viele Bands so lange an ihren musikalischen Ecken und Kanten schleifen, bis nur noch ein weichgespülter Einheitsbrei übrig bleibt. eine Balance zu finden zwischen geldeinbringender Massentauglichkeit und künstlerisch spannender Sperrigkeit ist schwer. Die Bieler Band Death by Chocolate wagt diesen Spagat und stellt sich dabei gar nicht mal so ungeschickt an. Heute Abend taufen Death by Chocolate im Dachstock ihr drittes Album Crooked for You, ein Beitrag von Gisela Feutz.
So klingt die Rockband Death by Chocolate. So klingt die Rockband Death by Chocolate aber auch.
Gave his life to a company, was working hard and to believe that times will come and he'll be free. If you happen to hear me wondering what's going on, most of it was dreaming.
Wer diese Ballade eingespielt hat? Death by Chocolate. Und ihr ahnt es, wer hier spielt, das sind Death by Chocolate. Wenn man der Bieler Band Death by Chocolate etwas nicht vorwerfen kann, dann das, dass sie stilistisch eindimensional unterwegs wären. Der Sänger von Death by Chocolate, Matthias Schenk, hat denn auch eine einleuchtende Erklärung dafür, warum man nicht nur eine Art von Musik mache.
Irgendwie finde ich es langweilig, einfach die ganze Zeit gleiche Songs zu schreiben. Das bringt uns musikalisch nichts.
Death by Chocolate gehören heute zu den wichtigsten Schweizer Rock-Exportbands. Das verdeutlichen Konzerte in Polen, Serbien, Tschechien, Österreich, England, Frankreich und den USA. Begonnen hat alles vor 14 Jahren im beschaulichen Biel in einer Sauna.
Der Witte war schleppend bei ihm daheim, also beim Witten Wittenbach daheim. Das ist in der Sauna sogar. Und hat dort gesagt, komm, wir machen eine Band. Und ich konnte nicht spielen. Der Schleppend kann eine Gitarre spielen, so ich etwa zwei Jahre gehört. Und der Witte war der Einzige, der konnte Keyboard spielen. Und das war so wie klar gewesen, oder? Er spielt das und ich halt nicht können, dann habe ich gesungen. Ja, das hat mit dem angefangen. Natürlich ganz schlecht. natürlich äußerst peinlich und schlecht, vor allem wenn ich vergleiche mit Leuten, die heute 15, 16 sind und Musik machen und zum Teil schon viel cooleren Stil haben. Und also, sagen wir es mal so, tatsächlich schon einen Stil haben. Und das ist wirklich, ich glaube, es war schon eine rechte Zumutung zum Teil, was wir haben gemacht. Why you up and still amused is your brain all hanging loose on jokes that don't deserve to be heard. The remains of a brick wall still. Eine Zumutung sind sie ja nun wirklich nicht mehr. Und so macht dann auch das neue dritte Album Crooked for You über weite Strecken große Freude. Speziell dann, wenn Death by Chocolate eine dynamische Mischung aus Sperrigkeit und Eingängigkeit bringt. Für die neue Platte hat man sich mit einem großen Namen aus dem Musikzirkus zusammengetan, mit dem US-Produzenten Vance Powell. Dieser hat unter anderem schon für Wolfmother, Jack White oder C6 Steve die Regler bedient. Vance Powell habe vor allem klangtechnisch einen großen Einfluss auf das Album ausgeübt, sagt Sänger Matthias Schenk. Und tatsächlich, die Handschrift des vierfachen Grammy-Gewinners Powell ist unverkennbar und zeigt sich vor allem in einem wuchtigen, druckvollen, aber eben auch warmen, organischen Gesamtklang.
Nummer auf dem neuen Album von Death by Chocolate will allerdings nicht so recht in das rockige Unterfangen passen, die Ballade Cross the City Line. Dass es dieser Song überhaupt auf die Platte geschafft habe, daran sei unter anderem auch der Produzent nicht ganz unschuldig, sagt Sänger Matthias Schenk.
Wir haben mit dem Band Paul ausgewählt und er hat schlussendlich gefunden, nehmen wir den drauf. Und wir haben gefunden, okay. Ja. Er hat darauf tendiert, dass wir den als erste Single rausgeben, aber wir wollten es nicht, wollen, weil wir dann schlussendlich genau das Bild nicht wollen übermitteln. So wie es aussieht, spielen wir ihn live gar nicht.
Gut, wenn sich Rockbands doch nicht immer den Ideen von Produzenten fügen. Zwar wissen diese oft, wie massentaugliche Hits produziert werden, die künstlerische Kreativität und der Biss drohen dabei allerdings auf der Strecke zu bleiben. Zum Glück bleibt die Ballade auf dem neuen Album von Death by Chocolate denn auch nur eine unrühmliche Ausnahme. Übrigens, der Name Death by Chocolate haben sich die fünf Jungs aus Biel bei einem englischen Dessert abgeschaut. Wer sich nach einer Nachspeise benennt, der wird ja dann auch die Zutaten dieser Nachspeise kennen. Oder, Matthias Schenk?
Erstens, dunkle Schocke. Nachher zweitens, wiederum Schocke. Und drittens ist das, und das ist eigentlich fast am wichtigsten an allem, ist eigentlich mehr noch der Schocke.
Sagt Matthias Schenk, Sänger von Death by Chocolate, die morgen Freitag ihr neues Album Crooked for You im Dachstock taufen. Alle weiteren Infos gibt's auf www.deathbychocolate.ch. Und klingen wird es heute Abend im Dachstock unter anderem so. Hier sind Death by Chocolate mit Gravedigger.
Rabe Info Radioblog.
Es ist Freitag und somit Zeit für unsere akustische Kolumne. Heute erklärt Guy Kneter, welche Folgen Kürzungen des Bundesamtes für Kultur auf KünstlerInnenverbände haben.
Künstlerinnen und Künstlerverbände haben verschiedene Funktionen. Sie sind eine Art Gewerkschaften. Aber dort, wo es keine Arbeitgeber gibt, wo die Kunstschaffenden ihre eigenen Arbeitgeber sind, gratis arbeiten, sich die künstlerische Arbeit mit anderen Jobs finanzieren, sozial schlecht abgesichert sein, bekommen die Verbände nochmal ganz andere Funktionen. Sie sind eine Hilfe zur Selbsthilfe der Kunstschaffenden, die ihre gemeinsamen Bedürfnisse und Interessen formulieren, betreffend Ausbildung, Weiterbildung, Promotion, Vermittlung, soziale Sicherheit, Musterverträge, Richtgagen und so weiter. Ein wilder Haufen von Querköpfen also, die sich zusammenrauft, für gemeinsam kulturpolitische Ideen und Forderungen zu entwickeln. Das hat das Bundesamt für Kultur bis jetzt geschätzt und wertgeschätzt. Dass es mit den Verbänden Partner hatte, die für Tausende von Mitgliedern gestanden sind, wo man können erreichen, wo man mitten im Gespräch war, wo man bei Vernehmlassungen können befragen, wo eine Kulturpolitik von unten möglich gemacht hat. Darum hat das BAK Kulturverbände mit jährlichen Beiträgen unterstützt. Da geht es nicht um hohe Beiträge, verglichen mit der übrigen Förderung vom Bund. Und es ist eine Förderung, die in Form von Leistungen allen Künstlerinnen und Künstlern in der Schweiz zugutekommt, sogar solchen, die gar nicht Mitglied sind in so einem Verband. Vor ein paar Jahren hat der Bundesrat Guspin die Beiträge zusammenstreichen. In Vernehmlassung ist die Idee dann durchgefallen und mit dem neuen Kulturfördergesetz hat man den Eindruck gehabt, dass die Verbände eher gestärkt wurden. Und die neue Kulturpolitik von Alain Berset und von Isabelle Chasseau hat auf dem Dialog mit den Kunstschaffenden und ihren Verbänden aufgebaut. Umso überraschender war es, als das BAK Ende Januar auf das Mal entschieden hat, 7 Verbände Subventionen zu streichen. Was dazu führen würde, dass die ihre Büro zumachen müssten. Und das nicht aus finanziellen Gründen, sondern aus bürokratischen. Im BAK gibt es zu viele Verbände. Über das kann man reden. Über das ist schon viel geredet worden. Auch von Seiten der Kunstschaffenden selber. Es gibt Gründe, zu sagen, ein grosser Verband ist stärker als 10 einzelne. Aber es gibt neben den historischen Gründen auch personelle und schliesslich sogar inhaltliche Differenzen, die solche Grossfusionen schwierig machen. So sind Theatersysteme in der französischen Schweiz und in der Deutschschweiz beispielsweise recht verschieden. Die Deutschschweiz hat mit ihrem Stadttheatersystem und der freien Szene sogar 2 verschiedene Systeme, die nebeneinander bestehen. Aber auch die Tätigkeiten der Verbände unterscheiden sich. Der KTV, der frühere Kleintheaterverband, veranstaltet vor allem Künstlerbörsen zu Thun, wo breiten wirksam ist und für viele Künstlerinnen und Künstler ein wichtiger Promotionsort. Es ist recht absurd, sich vorzustellen, dass es Künstlerbörsen zu Thun aus bürokratischen Gründen, weil sie den neuen Richtlinien nicht mehr entspricht, nicht mehr geben soll. ACT, der Verband der freien Theaterschaffenden, hat Theaterhäuser wie Gästnerallee oder das Schlachthaustheater initiiert. Er bietet Rechtsberatungen an und setzt sich beispielsweise für faire Auftrittshonorare ein. Gegen die Streichung von ACT haben mittlerweile bei einem Aufruf 1'000 Leute unterschrieben. Wo Künstlerbörsen zu tun, kann Hunderte oder Tausende von Leuten bewegen, wenn das BAK an seinen Kürzungen festhält. Gegen das Fusionieren von gewissen Theaterverbänden gibt es, wie gesagt, nichts zu sagen. Aber der Weg, den das BAK hier einschlägt, ist ungeschickt, kontraproduktiv und entspricht nicht der Kulturpolitik, oder Alain Berset und Isabelle Chasseau bis jetzt eigentlich dafür gestanden sind.
Der Berner Bühnenautor und Schriftsteller Guy Kneter tritt heute Abend 3-mal auf im Rahmen der Museumsnacht im Zentrum Paul Klee zusammen mit Daniel Wotli von Patent Ochsner.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Freitag, den 17. März. Auf der Webseite rabe.ch gibt's Podcasts, alle Infosendungen zum Nachhören sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's am Montag wieder, wie immer um 11. Beigetragen zum heutigen Info haben Wilma Rall und Gisela Feutz. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss. Merci fürs Zuhören. Ich wünsche euch ein ganz gutes Wochenende.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.